Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Kleine Kraft.
Willkommen zur heutigen Ausgabe von Mikros Dynamis im Programm von DWG Radio. Am Mikrofon ist Alexander Schmidt. Hallo zusammen. Zu Beginn der Sendung hören Sie einen biblischen Impuls von Peter Heinrich.
Nach Umfragen können die Bürger mit keinem kirchlichen Fest so wenig anfangen wie mit Pfingsten, obwohl es sich immerhin um den Geburtstag der Kirche handelt. Pfingsten ist zu einer Art Fest des beginnenden Sommers geworden. Nach dem Bericht der Bibel nachzulesen im Anfang der Apostelgeschichte im Neuen Testament kam der Heilige Geist auf die Jünger Jesu herab und damit begann tatsächlich etwas ganz Neues. Das Ereignis war durchaus beeindruckend. Die Nachfolger Jesu waren zu einem hohen jüdischen Fest beisammen und plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und man konnte etwas wie züngelndes Feuer sehen, das sich auf jeden niederließ. Die Männer redeten daraufhin in ihnen fremden Sprachen, wie der Geist es ihnen eingab, so dass anwesende Besucher des Festes gottesfürchtige Juden aus aller Welt herbeiliefen und zuhörten. Aus verängstigten Nachfolgern Jesu wurden solche, die mutig und begeistert die frohe Botschaft von den großen Taten Gottes verkündigten, ihr Thema Gottes Liebe zu seinen Menschen. Für Gott eine Herzensangelegenheit. Er will dem Menschen, der sich weit von ihm entfernt hat, ganz nahe kommen. Gott antwortet damit auf eine fundamentale Not des Menschen. Wir alle befinden uns in einer Bewegung, die von Gott und damit vom eigentlichen Leben wegführt. Wir werden umgetrieben, befinden uns in einem Strudel, der uns immer tiefer hinabreißt in den gähnenden Abgrund des Todes. Wir sind Gefangene unserer selbst, und keiner von uns hat den Schlüssel zu diesem Gefängnis. Die Melodie unseres Lebens ist dabei immer dieselbe. Ich will selber über mein Leben bestimmen. Mein Leben gehört mir. Dabei ist Gott die entscheidende Mitte unseres Lebens, denn von ihm kommen wir her und zu ihm kehren wir zurück. Die großen Taten Gottes, die die Anhänger des gekreuzigten und auferstandenen Jesus von Nazareth dort in Jerusalem an jenem einmaligen Tag verkündigten, handeln von der weltumspannenden Rettungsaktion, die unser Gefängnis aufsprengt und uns zurückführt zu einem Leben, das von Gottes Liebe bestimmt wird. Deshalb hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt, um Menschen zurückzurufen zu Gott und zu einem Leben, das von seinem Geist geführt wird und sich unter seiner Herrschaft zur wahren Freiheit entfaltet. Jesus Christus starb für uns. Er nahm die tiefe, bedrängende Not unserer Gottesferne auf sich. Er überwand den Tod und verließ das Grab, leibhaftig. Er ging zurück in die für uns unsichtbare, aber reale Welt Gottes und sandte den Heiligen Geist, der ebenfalls Gott ist und der sich dem Strudel der Selbstvernichtung des Menschen entgegenstellt. Der Geist Gottes ermöglicht das Vertrauen in Gott und sein Wort. Die Bibel nennt das Glauben. An Pfingsten hat die große Bewegung Gottes begonnen, die Menschen befreit aus dem Gefängnis der Selbstbestimmung, in dem nur zählt, was ich bin und habe, hinein in die Freiheit der Gemeinschaft mit Gott. Diesen Glauben wünsche ich Ihnen. Um diesen Glauben dürfen Sie Gott bitten. 3000 ließen sich damals taufen, und damit fing die Geschichte erst richtig an. Werden Sie Teil dieser Geschichte, die damals mit dem Wind und Feuer des Geistes Gottes begann. Martin Luther beschrieb Gott einmal als einen glühenden Backofen voller Liebe, die da reichet von der Erde bis an den Himmel. Lassen Sie Ihr Herz von dieser Liebe erwärmen. Peter Heinrich, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde Idar-Oberstein.
Sie hörten einen biblischen Impuls von Peter Heinrich zum Thema Pfingsten, dem Geburtstag der Kirche. Happy Birthday, Kirche! So, und als nächstes kommt bei uns noch ein informativer Abschnitt. Sie hören jetzt ein Essay von Friedemann Wunderlich, gleich danach folgen Interviewabschnitte. Wir haben einige Passagen daraus für Sie ausgewählt und darin erzählen unterschiedliche Menschen in kurzer Form, wie sie zum christlichen Glauben gefunden haben. Sie erzählen von Veränderungen in ihrem persönlichen Leben und was sie mit Jesus Christus danach erfahren und erlebt haben. Bleiben Sie dabei, es lohnt sich ganz bestimmt für Sie. Gott hat keine Probleme mit seinem Wort. Gott schenkt der Welt sein Wort. Weltmission ist Gottes Wirken in seiner Welt, mit seinen Mitteln und zu seiner Ehre. Sein Mittel, die Welt zu retten, ist sein Wort. Durch sein Wort hat Gott die Welt geschaffen. Über einen langen Zeitraum von mehr als 1500 Jahren hat Gott zu Menschen geredet. Der Heilige Geist hat Menschen geleitet, Gottes Taten und seine Worte für alle Zeiten einzumeißeln und der Welt bekannt zu machen. Alle 66 Bücher der Bibel sind Gottes Wort und deshalb eine Einheit. Einiges ist von Gott selbst geschrieben, anderes wurde von Menschen niedergeschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Vom ersten Buch der Bibel, Genesis, bis zum letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, erfahren wir Gottes Geschichte mit der Menschheit. Am Ende des ersten Jahrhunderts hat Gott diese Offenbarung durch den Dienst der Apostel abgeschlossen. Es gibt keine angeblichen neuen Offenbarungen Gottes, es sei denn, es sind falsche. Es gibt keinen neuen Sinngehalt der Bibel, außer er ist falsch. Gott lügt nicht, Gott widerspricht sich nicht, Gott hat kein Problem mit seinem Wort der Bibel. Die gesamte Bibel ist objektive und absolute Wahrheit. Gott wacht über sein Wort. Gott hat sein Wort niemals in die Verfügungsgewalt der Menschen abgegeben. Was Gott sagt, das geschieht. Was Gott geredet hat, ist die Wahrheit. Jesus Christus hat die uneingeschränkte Autorität des Alten und des Neuen Testaments betont. Er warnt seine Nachfolger für alle Zeiten vor einem liberalen Verständnis der Bibel. Gottes Wort ist nicht in Dunkelheit verborgen, sondern ist für jeden Leser und Hörer, dem Gott sich offenbaren will, klar und hell. Gott wacht über sein Wort und lässt sich seine Ehre von niemandem nehmen. Wer meint, das Wort Gottes korrigieren zu müssen, der begibt sich in eine Auseinandersetzung, bei der er immer verlieren wird. Gott hat kein Problem, sein Wort durchzusetzen. Unter den Evangelikalen gibt es neue gefährliche Entwicklungen. Bibelkritik hat es immer gegeben, aber durch Internetplattformen wie zum Beispiel Worthaus, die immer weitere Verbreitung finden, wird dem theologischen Pluralismus der modernen Bibelkritik Vorschub geleistet. Neu ist, dass der gefährliche Virus der historisch-kritischen Theologie und der Evangelikalen rasant Einzug hält und von leitenden Personen gefördert wird. Es wird der Eindruck erweckt, dass die Bibel nicht einfach so für einen Leser des 21. Jahrhunderts verständlich sei. Mit einer ungeheuren Arroganz wird der Kirche inzwischen auch von evangelikalen Theologen vorgeworfen, dass sie 1800 Jahre lang die Bibeltexte falsch verstanden haben, weil ihr das Werkzeug der historisch-kritischen universitären Theologie gefehlt habe. Einfache Christen, die Tag für Tag ihre Bibel aufschlagen und einfach das glauben, was da steht und es im Alltag leben, gelten als rückständig. Der Kinderglaube soll abgelöst werden durch einen neuen postmodernen Glaubensstil eines Erwachsenen, der sich nicht mehr an die Autorität der Bibel bindet, sondern auf vielfältige Art und Weise Gottes Worte erlebt. Wir sind heute zurück in der vorreformatorischen Zeit, in der die sogenannten Laien zu Unkundigen und Unwissenden erklärt wurden. Weil Jesus Christus jedes Wort der Bibel mit seiner Autorität unterschreibt, glauben Christen allem, was in der Bibel steht, oder sie sollen sich nicht mehr Christen nennen. Gott hat kein Problem mit seinem offenbarten Wort, ganz egal, ob es um ethische Themen, seine Schöpfung, Hölle und Himmel oder gleich welches Thema geht. Die Bibel hat immer recht. Die Anerkennung der Klarheit und der Autorität des Wortes Gottes ist die Grundvoraussetzung für alle Missions- und Gemeindearbeit. Gott braucht von uns Christen des 21. Jahrhunderts keinen Nachhilfeunterricht in Sachen Mission. Wenn Missionare zu Bauchrednern des Zeitgeistes werden, um wohlwollende Aufmerksamkeit zu bekommen, haben sie ihre Berufung als Botschafter des Gekreuzigten verleugnet. Es ist ein Trugschluss, dass das Wort Gottes an die jeweilige Kultur und Zeit angepasst werden muss, um verstanden und angenommen zu werden. Kein Mensch kann durch ein angepasstes und verändertes Evangelium gerettet werden. Die alten Worte der Bibel, gewissenhaft und in Ehrfurcht vor Gott übersetzt, sind für alle Zeiten gut genug, jede Kultur zu beurteilen und zu verändern. Das gilt auch in Bezug auf alle ethischen Fragen unserer Gesellschaft. Bibelkritik führt Menschen in die Irre und ist tödlich für die Missionsarbeit. Gott hat kein Problem mit den alten Methoden. Warum sollen wir den Weg der Väter verlassen? Warum sollen wir die neuen Methoden anwenden, wenn uns die alten, wirksamen Methoden der Verkündigung des Wortes Gottes zur Verfügung stehen? Wie nötig haben wir in unserer heutigen Zeit, mit allem Menschlichen zur Schau stellen, in den Gemeinden das Zeugnis des Apostel Paulus. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Paulus legte keinen Wert auf überzeugende Rede oder Weisheit, sondern konzentrierte sich auf die Verkündigung des Evangeliums. Er kam nicht in Stärke, sondern in Schwachheit. Die Kraft seiner Überzeugung rührte nicht von seiner überlegenen Rhetorik, sondern durch seine Worte offenbarte sich Gottes Geist und Gottes Kraft. Bei der Verkündigung des Evangeliums geht es nicht nur um Worte, sondern das verkündigende Wort Gottes ist das Mittel, durch das Gott etwas Gewaltiges tut. Das Wort Gottes, nicht der Evangelist oder Missionar, schafft den rettenden Glauben. Was für ein Geschenk, dass wir in unserem Dienst nicht Menschen, sondern einzig und allein der Macht Gottes vertrauen können. In der Bibelfrage geht es um Gott und nicht um den Menschen. Gottes Wort ist von Gott geschaffen. Es wird nicht erst zur Gotteserfahrung, wenn es einen Menschen anspricht. Gott redet, ruft und handelt auch, wenn die Empfänger des Wortes ihn missachten. Gott hat kein Problem mit postmodernen Menschen. Warum halten wir in unserer Missionsarbeit an der unfehlbaren Bibel fest? Weltmission ist die Verkündigung des ganzen Wortes Gottes. Dabei gibt es drei Grundsätze in unserem Dienst. Erstens, die Bibel ist klar und verständlich. Zweitens, jeder Mensch ist tot in seinen Sünden und völlig unfähig dazu, Gottes Wort von sich aus zu verstehen. Drittens, durch das Zeugnis des Heiligen Geistes öffnet sich dem Glaubenden das biblische Wort. Nur das Wort Gottes kann Menschen heute retten und verändern. Ein liberales Verständnis der Bibel hilft Christen nicht, in Verfolgungen zu bestehen. Jesus Christus schenkt uns durch sein Wort die Kraft, in den Stürmen dieser Zeit standhaft zu bleiben. Das bezeugen viele Menschen aus vielen Ländern, die Gottes Wort in ihrer Sprache erhalten haben und zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen sind. Gott hat kein Problem mit postmodernen Menschen. Weil Gott kein Problem mit postmodernen Menschen hat, werden Menschen aus allen Völkern heute genauso gerettet wie in den vergangenen 2000 Jahren. Allein durch das Wort Gottes, das den Glauben an Jesus Christus schafft. Ja, es erfüllt sich auch heute, was Gott verheißen hat. Denn ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Mission bedeutet immer auch Konfrontation. Weil Gott sich niemals an Menschen und Kulturen anpasst, führt die Verkündigung seines Wortes in ungeheure Spannungen. Wir leben in einer nachchristlichen Welt, die unter dem Urteil Gottes steht. Kein Volk und keine Kultur dieser Welt hat die Kritik an der uneingeschränkten Autorität der Bibel ohne Schaden überlebt. Wer Gottes Wort nicht so achtet, wie Gott es selbst achtet, der begibt sich unter das Gericht Gottes. Gott sendet immer noch seine Boten zu allen Menschen dieser Welt, und es gilt heute, ich sende dich zu den Leuten mit dem frechen Gesicht und dem harten Herzen. Ihnen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Sie aber, ob sie nun darauf hören oder es bleiben lassen, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Sie sollen doch wissen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Lassen Sie uns einfach Jesus Christus vertrauen und sein Wort ungekürzt und unverfälscht den Völkern bringen. Denn Mission ist Gottes Wirken in seiner Welt, mit seinen Mitteln und zu seiner Ehre. Ein Essay von Friedemann Wunderlich, Missionsleiter der MSOE Deutschland. Was bewegt eigentlich einen Menschen dazu, grundsätzlich über sein Leben und über die Rolle der Religion in seinem Leben nachzudenken? Warum verändern sich eigentlich einige Menschen so stark, nachdem sie die frohe Botschaft von Jesus Christus gehört und geglaubt haben? Woher kommt die Kraft für diese Veränderung? Mit ihren eigenen Worten erzählen uns Eric, Adrian, Duriane, Michael, Ellie und auch der Tobias in Interviewfragmenten von dieser Veränderung in ihrem Leben. Der Glaube an Jesus Christus, also Glaube ist ja an und für sich ein eher so theologisches Wort, also dieser Glaube wird durch ihre Aussagen für uns nahezu greifbar. Ein Prophet der Bibel sagt Folgendes: Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und ein anderer Prophet spricht: Nehmt diese Worte mit euch und bekehrt euch zum Herrn und sprecht zu ihm: Vergib uns alle Sünde und tu uns wohl, so wollen wir opfern die Frucht unserer Lippen.
Das ist ja das Verrückte an meiner Geschichte. Ich habe Jesus Christus eigentlich gar nie gesucht. Im Gegenteil, ich habe ihn immer abgelehnt, weil ich wurde katholisch erzogen und das hat mich irgendwie innerlich abgestoßen. Ich hatte aber immer Sehnsucht nach Wahrheit und nach Gott. Und so bin ich eigentlich auch zum Yoga gekommen. Denn Yoga lehrt ja, durch Yoga findest du den Weg zurück zum Göttlichen, zur Wahrheit und zu Gott. Nun war es so, dass ich aktiver Yogalehrer war, 3 Jahre lang. Und eines Morgens bin ich aufgewacht, habe mich wie in Trance an meinen Tisch gesetzt, habe ein Stück Papier genommen und habe etwas draufgeschrieben, habe einfach etwas geschrieben. Und als ich wieder zu mir kam und gelesen habe, was ich da geschrieben habe, habe ich gelesen: Herr Jesus Christus ist mein Herr und Meister. Mit ihm lebe ich, in ihm sterbe ich. Seine Liebe ist das Licht in der Finsternis. So hat diese ganze Geschichte angefangen. Daraufhin habe ich überhaupt zum ersten Mal in meinem Leben eine Bibel in die Hand genommen. Und das Erste, was ich aufgeschlagen habe, war die Stelle, wo es heißt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und daraufhin habe ich innerhalb von 2 Wochen alle meine Yoga-Klassen aufgeklärt, dass ich sie die letzten Jahre hinters Licht geführt habe und es nur einen Weg gibt, und das ist Jesus Christus. Also ich hatte meine eigene Yogaschule, aber die war eigentlich frei von irgendwelchen Symbolen. Aber in meiner Wohnung hatte ich ein kleines Zimmer und das war für mich wie ein Tempel. Da hatte ich meine Gurus an den Wänden und ja, die Götterfiguren aus dem Hinduismus, und die habe ich alle innerhalb von 3 Tagen sind die auf den Müll geflogen.
Und was ist an die Stelle von diesen Götzen dann gekommen in deinem Haus?
Ein schlechtes Holzkreuz. Das war dann alles. Ich habe nie etwas vermisst. Ich hatte immer Nahrung, Kleidung, Schlafplatz. Es hat mir an nichts gemangelt. Ich habe mich nie einsam gefühlt. Ich hatte nie Angst. Nein, niemals. Ich war geborgen. Ja, ich war geboren in der Nähe des Vaters. Tönt jetzt ein bisschen komisch, aber so war das.
Geborgen in der Nähe des Vaters. Der biblische Prophet Jesaja ruft uns folgende Worte zu: Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Damit ein Mensch die Botschaft von Jesus Christus verstehen und glauben kann, muss diese Botschaft zuallererst auch verkündigt werden. Diese Botschaft wird von Menschen verkündigt, vor allen Dingen in christlichen Versammlungen und Gottesdiensten. Es hat sich auch eine Veranstaltungsart mit einladendem Charakter etabliert, die Evangelisation genannt wird. Während dieser sogenannten Evangelisation also werden Menschen im Gottesdienst dazu eingeladen, an Jesus Christus zu glauben.
Ins Gespräch mit meinem Umfeld gekommen, insbesondere mit meiner Tante und auch meinem Onkel, die beide schon Christen waren. Und die haben natürlich im Gespräch immer wieder auf Jesus auch hingewiesen, dass er eigentlich nur dir einen Sinn im Leben auch geben kann. Und dadurch habe ich schon gemerkt, okay, irgendwas wirkt in mir, mir geht es auch durch die Gespräche allein schon ein bisschen besser. Und ja, habe gedacht, da muss da auch wirklich was dran sein. Habe dann natürlich auch das erste Mal versucht, in der Bibel zu lesen, also wirklich es versucht zu lesen, weil vorher, okay, man kennt zwar die Bibel, hat sich nie wirklich damit beschäftigt. Und da habe ich zum ersten Mal im Leben wirklich auch drin gelesen. Und dann jedes Mal beim Lesen auch gemerkt, wie es mir besser auch geht. Also ich weiß, dass ich damals auch in der Evangelisation in der Gemeinde von meinem Onkel war, und da war ein Abend, wo es auch um die Freude, glaube ich, ging von Jesus, die er vermitteln kann. Und ja, nach dem Abend habe ich dann auch wirklich das erste Mal so eine richtige Freude oder innere Ruhe auch mal wieder gespürt, weil ich war auch sonst immer innerlich so aufgewühlt, konnte nicht mehr schlafen. Wie gesagt, mein Herz hat gerast, und nach dem Abend war es das erste Mal, wo ich auch wieder ruhig schlafen konnte und einfach so eine Ruhe auch im Herzen hatte, wo ich dann gemerkt habe, okay, das kommt nicht von ungefähr, und ja, da muss dann Jesus irgendwo am Werk gewesen sein.
Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört, vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab, und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Noch einmal zurück zu der bereits zitierten Schriftstelle. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht, wie damals, als gegen ihn rebelliert wurde.
Also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern, so seither ich es mir denken kann, waren Pastore verschiedener Gemeinden, auch von Einheimischen sowie auch von dem Landesvolk und zu guter Letzt auch von Mennonitengemeinden. Sie haben uns halt von klein auf immer die biblischen Geschichten erzählt, zusammen mit uns gebetet, auch die Lieder gesungen, und wir sind immer pünktlich in den Gottesdiensten gewesen. Aber ich habe nie so wirklich diese Verbundenheit mit dem Glauben gespürt. Ich hatte eher auch ein bisschen einen Hass den Glauben gegenüber, weil es war für mich eher eine Pflichterfüllung, als dass es wirklich ein Wunsch war, in der Bibel zu lesen oder Gottes Wort zu hören und vor allem auch immer die langen Predigten zuzuhorchen. So, da habe ich nie diesen Drang gefühlt. Wir hatten eine Evangelisation, das war im August 2004, vor Ort in einer Mennonitenkolonie. Wilhelm Pals war damals dann auch der Redner. Es war der zweitletzte Abend, und da hat er so passend gesagt, also Gott gibt dreimal die Chance, dass wir uns bekehren dürfen. Und das war der zweitletzte Abend, und ich habe das so gefühlt, also Gott hat an meiner Tür geklopft und ich bin gefolgt und habe mich an dem Abend bekehrt. Und das war wie eine neue Welt, ja, also wie man das so schön sagt, es wird eine neue Kreatur geschaffen, und ich habe das einfach wortwörtlich verspürt, ja. Ein tiefer Frieden ist in mir gekommen. Ich konnte Sachen regeln, auch mit meinen Eltern, konnte mich mit ihnen versöhnen. Ich hatte damals 11 Jahre, und auch mit meinen Geschwistern. Ich war oft sehr nervös und habe viel gezankt. So, ich konnte mich versöhnen mit ihnen und wirklich diesen inneren Frieden verspüren.
Im Römerbrief lesen wir folgendes Wort: Es gibt eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf Gottes Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das Jesus Christus vergossen hat, ist die Sühne geschehen, und durch den Glauben kommt sie uns zugute.
Eben als Jugendlicher wollte ich eine Profikarriere anstreben. Das ist dann alles anders gelaufen. Ich kam in Süchte rein, eigentlich alles zerbrochen. Und dann habe ich aber in der Phase, eben wo ich wirklich mit dem Alkohol sehr viele Probleme hatte, auch mit den Behörden dadurch und ja, vieles schiefgelaufen ist, habe ich trotzdem weitergespielt in dieser Phase. Natürlich nicht mehr in dieser Liga, die ich früher gespielt hatte, immer eigentlich vom Niveau her immer ein bisschen tiefer. Aber dann, nach meiner Entscheidung für Jesus Christus, da hatte ich, man würde vielleicht sagen, in der zweiten Regionalliga noch gespielt. Etwas hat sich ganz stark dann auch verändert durch meine Bekehrung. Natürlich habe ich das auch meinen Eishockey-Freunden damals erzählt, aber ich habe auf dem Eis wirklich wieder viel fairer gespielt, viel konzentrierter, mehr Tore wieder geschossen. Es war dann so, weil das ja auch zeitlich richtig intensiv war, immer noch dreimal pro Woche plus Spiel, da habe ich schon auch den Gedanken gehabt, ja, ist das immer noch dran, dass ich jetzt eben die Zeit, wenn ich im Glauben lebe, so im Mannschaftssport mitmache. Und ich habe dann das einfach im Gebet dem Herrn Jesus gesagt. Ich habe dann gesagt, Herr Jesus, wenn du willst, dann spiele ich für dich. Wenn du nicht willst, dass ich so jetzt weitermache, dann bitte zeig mir das. Und das war dann kurz darauf, während einem Vorbereitungsspiel, ja, da gab es eine Situation, ich habe in der ersten Drittelspause dem Trainer schon gesagt, ja, wir müssen ein bisschen härter spielen. Das war die Vorbereitungsphase, es war noch nicht Meisterschaft. Aber eben, wir müssen uns das jetzt schon aneignen. Wir können nicht dann einfach umstellen in der Meisterschaft. Und der Trainer hat da eigentlich gar nicht drauf reagiert. Und in der zweiten Drittelspause dasselbe noch einmal und dann wieder nicht. Und dann im dritten Drittel war ich dann mit einem Gegner ein bisschen so, sind wir ein bisschen aneinander geraten und ein bisschen gerauft, könnte man sagen. Und dann sind wir beide aufgestanden und wollten dann zur Strafbank. Und dann sagte der Schiedsrichter, ah, das ist nicht so schlimm, das kann es mal geben, gibt keine Strafe. Und ich komme raus auf die Spielerbank und mein Trainer, der schimpfte dann und sagte, ja, das soll einen Unsinn machen, kannst gerade duschen. Und dann sagte ich so, ich habe gar keine Strafe bekommen, setzte mich hin und sagte so leise für mich, ach, wenn du noch Härte zeigst, wirst du noch angepfiffen. Und er hörte dann das und dann sagte er, aber jetzt kannst du duschen. Und in diesem Moment war so in mir, wie Jesus mir sagt, Michael, hier ist es zu Ende. Und ich merkte sofort, es ist wirklich der Wille Gottes, dass ich meine Freizeit ein bisschen anders gestalte und nicht mehr so im Vereinssport mitarbeite. Ich bin dann unter die Dusche, ich war so glücklich, ich wusste, da hat Gott jetzt geredet. Und ja, nach dem Spiel kam dann der Trainer und sagte mir, ja, putzig, ja, das kann es ja mal geben. Und ich sagte, du, für mich ist der Fall klar. Für mich ist heute eigentlich so wirklich offiziell Karriereende. Die Schlittschuhe werden an den Nagel gehängt. Und so war es auch tatsächlich. Ich habe das nie bereut.
Im ersten Thessalonicher Brief lesen wir: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus.
Also ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, somit habe ich halt alles auch mitgekriegt von der Bibel, von Jesus. Ich hatte mich auch mal so ein paar Mal für Jesus entschieden, aus Angst, dass ich nicht dabei bin, falls er mal wiederkommt. Oder weil ich dann halt einfach auch im Teenie-Alter halt so viel angehäuft habe, wo ich gedacht habe, okay, ich brauche jetzt endlich diesen Seelenfrieden. Das waren so die Beweggründe. Aber mit 18 habe ich mir wirklich die Frage gestellt, was zählt wirklich? Entweder ganz für Gott oder gar nicht. Das war halt eine Evangelisationsveranstaltung, wo ich dann auch gesagt habe, ja, ich möchte mein Leben ganz in Gottes Hände legen, ich möchte mich ganz Jesus übergeben. Und ab da hat mein geistliches Leben angefangen. Genau.
Ich bin in dem Erzgebirge aufgewachsen. Erzgebirge ist eine Ausnahmeregion in den neuen Bundesländern, wo es recht viele Christen noch gab. Das heißt, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Aber immer ganz klar, entweder gehörst du zu Gott, dann musst du klare Kante zeigen oder eben nicht. Das heißt, dieses durchzieht das ganze Leben. Ja, es gibt ganz viele, die damit gar nichts anfangen können. Und bei mir war es tatsächlich mit 14 Jahren, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe auf einer Evangelisation. Und für mich das so ein Punkt war, wo ich festhalten konnte und seitdem merke, dass Gott mich verändert und ganz viele Dinge gefügt hat, wo ich einfach merke, okay, Gott ist nicht nur ein Gedanke, sondern es ist eine lebendige Beziehung und er verändert mich und auch täglich in meinem Alltag mit dabei.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Kleine Kraft.
Mit eigenen Worten erzählten uns Eric, Adrian, Duriane, Michael, Elli und auch der Tobias in unseren Interviewfragmenten von ihrer Bekehrung zu Jesus Christus und von der darauf folgenden Veränderung in ihrem Leben. Einige Fragen möchte ich noch an dieser Stelle loswerden. Haben Sie persönlich, wenn ich fragen darf, eigentlich solch eine Veränderung in Ihrem Leben gehabt? Wie steht es um Ihren Glauben an Gott? Ist bei Ihnen gerade eher Ebbe oder Flut? Wenn der christliche Glaube Ihnen gezeigt hat, dass das Verbleiben in Ihrer gegenwärtigen Stellung eine Mitschuld an Irrtum und Sünde in sich schließt, dann reißen Sie sich ohne weitere Verhandlungen los. Unsere Sendung geht hiermit zu Ende. Vom Mikrofon bei Mikros Dynamis verabschiedet sich heute euer Alexander Schmidt. Machen Sie es gut. Tschüss.